Ja, mich hat mal wieder das Los getroffen, dass ich über die Jahreslosung predigen darf. Kennt einer denn die Jahreslosung von diesem Jahr?
Gelesen schon.
Dann verrate ich sie euch. Sie heißt: Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Und dieser Vers steht in der Offenbarung, in Offenbarung 21, Vers 6. Und gerade die letzten Kapitel der Offenbarung, die beschreiben diese hochdramatische letzte Zeit, beziehungsweise den Beginn der Ewigkeit. Und da geht es im Zusammenhang dort in diesen letzten Kapiteln der Offenbarung 20 bis 22, da geht es um das jüngste Gericht. Es geht um den neuen Himmel, um die neue Erde und es geht um das neue Jerusalem. Und die Jahreslosung steht also in so einem Kontext, in einem Zusammenhang, der wirklich hochdramatische Dinge beschreibt. Und je öfter ich über die Jahreslosung predige oder über die Jahreslosungen der verschiedenen Jahre, desto mehr wundere ich mich oder reg mich auch ein bisschen auf. Weil gerade in den letzten Jahren kommt mir so vor, als ob für die Jahreslosung, ich sag's mal provokativ, solche Friede, Freude, Eierkuchen-Verse rausgesucht werden. Man möchte niemand zu nahe treten, man möchte politisch korrekt bleiben. Und gerade bei dieser Jahreslosung 2018, da ist mir besonders aufgefallen, wie sie ja völlig aus dem Zusammenhang gerissen wird. Und wenn wir nachher den Text lesen, auch den Zusammenhang, dann werdet ihr wahrscheinlich wissen, was ich meine. Und gerade weil die Jahreslosung in so einem dramatischen Zusammenhang steht, möchte ich heute nicht nur über diesen einzelnen Vers predigen, sondern ich möchte über den größeren Abschnitt sprechen, in dem sie steht. Wir werden sicherlich nicht jede Einzelheit betrachten können, aber für das Verständnis der Jahreslosung finde ich diesen Zusammenhang immens wichtig. Jetzt ist über die Offenbarung zu predigen schon eine ziemliche Herausforderung, weil die Offenbarung eine sehr bildhafte Sprache zum Beispiel hat. Das merkt man schon im ersten Kapitel in Offenbarung 1, Vers 10. Da beschreibt Johannes etwas und er muss mit irdischen Worten muss er himmlische Dinge beschreiben. Und da kommt er an seine Grenzen, das merken wir schon bei Offenbarung 1, Vers 10. Da sagt er zum Beispiel, dass er hinter sich eine große Stimme gehört hat, wie von einer Posaune. Und später, ein bisschen weiter unten, da beschreibt er dieselbe Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und da würden wir jetzt sagen, also entweder oder. Entweder Stimme oder Posaune. Entweder Stimme oder das Rauschen vieler Wasser. Oder wenn man schon so einen Vergleich heranzieht, dann muss man doch bei demselben bleiben. Entweder die Stimme klingt wie eine Posaune oder wie das Rauschen vieler Wasser. Aber Johannes kann sich da nicht festlegen, weil er eben diese Herausforderung hat, mit irdischen Worten himmlische Dinge zu beschreiben. Und solche Beispiele gibt es viele in der Offenbarung, das zieht sich da durch. Eine andere Herausforderung sind sicherlich auch die theologischen Brillen, die wir aufhaben. Viele haben ja ganz bestimmte Endzeitmodelle im Kopf und ordnen dann die Geschehnisse der Offenbarung schön in ihre Endzeitschubladen ein. Das kommt dazu als Schwierigkeit. Und wenn wir ehrlich sind, dann ist auch vieles in der Offenbarung für uns teilweise unverständlich oder zumindest nur sehr schwer verständlich. Ich selber bin jetzt auch kein Endzeitexperte und ich möchte auch gar keiner sein. Ich bin da eher der pragmatische Typ. Mir ist zum Beispiel einfach egal, ob die Entrückung vor, nach oder inmitten der großen Trübsal sein wird. Da mache ich mir keine Gedanken drüber, weil für mich einfach zählt, der Herr geht mit. Der Herr kennt die Seinen und das reicht mir. Und wenn er als mein guter Hirte auf mich aufpasst, dann ja, kann ich durch alles durchgehen, wo er mich durchführt, weil er dabei ist. Der Herr kennt die Seinen, so habe ich auch die Predigt überschrieben heute, weil das einfach das Thema ist, das sich durch die ganze Heilige Schrift durchzieht. Der Herr kennt die Seinen und auch in der Offenbarung findet man das immer wieder. Der Herr kennt die Seinen. Dieses Thema, das leuchtet irgendwie immer wieder auf. Aber jetzt möchte man den Text lesen, der steht in Offenbarung 20, ab Vers 11 bis Offenbarung 21, Vers 8. Offenbarung 20, ab Vers 11 bis Offenbarung 21, Vers 8. Und ich sah einen großen weißen Thron, und den, der darauf saß, vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel, und es wurde keine Stätte für sie gefunden. Und ich sah die Toten, groß und klein, stehen vor dem Thron, und Bücher wurden aufgetan, und ein anderes Buch wurde aufgetan, welches ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten heraus, die darin waren, und der Tod und sein Reich gaben die Toten heraus, die darin waren, und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und sein Reich wurden geworfen in den feurigen Pfuhl, das ist der zweite Tod, der feurige Pfuhl. Und wenn jemand nicht gefunden wurde, geschrieben in dem Buch des Lebens, der wurde geworfen in den feurigen Pfuhl. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er spricht: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir: Es ist geschehen, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird es alles ererben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Die Feigen aber und Ungläubigen und Frevler und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, deren Teil wird in dem Pfuhl sein, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Ich möchte noch kurz beten, dürfte dazu sitzen bleiben. Herr Jesus, wenn wir dein Wort lesen, dann merken wir, da stehen uns noch hochdramatische Dinge bevor, die uns auf der einen Seite Angst machen können, auf der anderen Seite wissen wir aber, du gehst mit und du kennst die Deinen. Und dafür danken wir dir. Bitte hilf mir, dass ich dein Wort richtig weitergebe, dass ich deiner Botschaft heute Morgen nicht im Weg stehe. Amen. Wie schon gesagt, die Predigt heißt: Der Herr kennt die Seinen. Sie hat zwei Punkte. Der erste heißt: Der Herr richtet. Und der zweite heißt: Der Herr macht alles neu. Aber über dem allem, ja, bleibt dieser rote Faden, dieses Hauptthema bestehen: Der Herr kennt die Seinen. Wir lesen in diesen Versen Offenbarung 20, 11 bis 15, da lesen wir von diesem Gericht vor dem großen weißen Thron. Es wird jetzt nicht ausdrücklich gesagt, wer sitzt auf diesem Thron, ist es Gott der Vater oder ist es Gott der Sohn, aber vor ihm fliehen Himmel und Erde. Und sie finden keinen Platz, an dem sie irgendwie bleiben könnten, sie müssen vergehen. Und so heißt dann später auch in Offenbarung 21, Vers 1, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Im zweiten Petrusbrief, müsst ihr nicht mit aufschlagen, aber da wird es noch deutlicher beschrieben, dort heißt es: Dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich auflösen, die Erde und ihre Werke darauf verbrennen. Und dann, wenn das geschehen ist, wenn der erste Himmel, die erste Erde nicht mehr da sind, dann müssen alle Toten vor Gott stehen und sie werden gerichtet nach ihren Werken. Es werden große und kleine dort stehen, mächtige und geringe, und sie werden gerichtet werden. Und nur Gott allein kann wirklich völlig gerecht richten. Er braucht dafür keine Zeugenaussagen, er braucht keine Überwachungskameraaufnahmen, er braucht auch keine Geständnisse. Die Leute, die da vor seinem Thron stehen, es wird uns nicht berichtet, dass irgendjemand auch nur ein Wort sagt. Es reichen die Bücher, die geschrieben sind. Nach dem, was dort drin steht, wird ein völlig gerechtes Urteil ergehen. Wenn man sich das vorstellt, das muss eine unglaubliche und eine unerbittliche und heilige Situation sein. Wenn selbst Himmel und Erde geflohen sind, weil sie es nicht ausgehalten haben und die Menschen vor Gott im leeren Raum stehen, wo es nichts gibt, was sie irgendwie vor seiner Heiligkeit, vor seinem Zorn beschützen könnte, kein Berg, der sie bedecken könnte, kein Tod, in dem man noch fliehen kann. Das muss eine schreckliche Situation sein, dort zu stehen. Und wie es uns die Heilige Schrift sagt, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Und wie gut ist es, wenn man hier auf der Erde schon diese Erfahrung gemacht hat. Wenn man nicht erst am Tag des jüngsten Gerichts vor Gott offenbar werden muss. Wie gut, wenn man schon hier auf der Erde sich in das Licht des Wortes Gottes gestellt hat, von dem es im Hebräerbrief heißt, denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern es ist alles bloß und aufgedeckt vor den Augen Gottes, dem wir Rechenschaft geben müssen. Und wer hier auf der Erde dieses heilige Erschrecken erlebt hat und wer aus diesem heiligen Erschrecken die richtigen Konsequenzen gezogen hat, der muss vor diesem jüngsten Gericht keine Angst haben. Weil dann steht sein Name nämlich im Buch des Lebens. Aber wehe dem, der nicht drin steht. Der wird, wie es hier oft betont wird, in den feurigen Pool geworfen. Und zwar zusammen mit Teufel, Antichrist und mit dem Tod und dem Reich des Todes. Dort im zweiten Tod, wird all das vernichtet. Der Tod als Folge der Sünde und als Feind des Menschen wird dort im zweiten Tod vernichtet. Dieser erste Tod hat dann ausgetötet. Er wird von einem stärkeren Tod besiegt. Und dieser erste Tod, wenn wir von dem lesen, also der Tod, der auch auf uns wahrscheinlich alle zukommen wird, der wird in der Bibel oft beschrieben als wie so eine Macht, so eine gottfeindliche und fast schon personifizierte Macht. Und der zweite Tod, von dem hier die Offenbarung spricht, das ist keine Macht mehr, sondern dieser zweite Tod ist ein Ort des göttlichen Gerichts. Und dieser Ort des göttlichen Gerichts, der gehört genauso ewig zur Ewigkeit dazu, wie die ewige Herrlichkeit für die Erlösten zur Ewigkeit dazugehört. Wenn man sich das vorstellt, da gibt es Leute, die in Ewigkeit nicht bei Gott sein können, die in diesem feurigen Pfuhl sind und es gibt keinen Ausweg, dann stellen sich in uns schon Stacheln auf. Dann denken wir, das kann doch nicht sein, dass Menschen auf ewig verloren gehen und dass sie ewig in diesem feurigen Pfuhl, ewig in der Hölle sein müssen. Wir verstehen nicht, wie so ein liebender Gott Menschen aus seiner Gegenwart ausschließen kann und sie an so einen Ort der Qual schickt. Und ich denke, das liegt daran, dass unsere Erkenntnis Stückwerk ist. Und dass wir weder die vollen Ausmaße, das volle Ausmaß der Sünde begriffen haben, noch das volle Ausmaß der Heiligkeit Gottes. Wir sind in unserem Verstand, in unserer Wahrnehmung, in unseren Gefühlen, da sind wir beschränkt. Und wir können deshalb dieses Gerichtshandeln Gottes irgendwie nicht völlig nachvollziehen. Sicherlich liegt es auch mit an unserer humanistischen Prägung, dass wir uns so schwer tun. Und als ein kleines Beispiel aus, ich sag mal, vorhumanistischer Zeit, da möchte ich mit euch einen kurzen Ausflug ins Alte Testament machen. Ich denke, ihr kennt alle das Lied, die Gott lieben, werden sein wie die Sonne. Wir singen es immer mal wieder hier auch in der Gemeinde. Es ist ein schönes Lied, das ich gerne mag und das ich auch gern singe. Und der Refrain von diesem Lied, also die Gott lieben, werden sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht. Dieser Refrain, der steht in Richter 5 und ist eigentlich die letzte Zeile von dem Siegeslied Deborahs. Und wenn ihr jetzt eine Bibel dabei habt, dann schlagt doch mal bitte mit mir Richter 5 auf. Das ist das 6. Buch in der Bibel. Da kommen die 5 Bücher Mose, das 7. Buch, Entschuldigung. Dann Josua und dann Richter. Und in Richter 5, da lese ich jetzt mal die Verse 24, 26 bis 27 und 31. Das singt die Deborah dieses Lied. Gepriesen sei unter den Frauen Jael, das Weib Hebers des Keniters. Gepriesen sei sie im Zelt unter den Frauen. Vers 26, sie griff mit ihrer Hand den Pflock und mit ihrer Rechten den Schmiedehammer und zerschlug Siseras Haupt und zermalmte und durchbohrte seine Schläfe. Zu ihren Füßen krümmte er sich und fiel nieder und lag da. Er krümmte sich, fiel nieder zu ihren Füßen, wie er sich gekrümmte, so lag er erschlagen da. Jetzt noch der Vers 31. So sollen umkommen, Herr, alle deine Feinde. Die ihn aber lieb haben, sollen sein, wie die Sonne aufgeht in ihrer Pracht. Nächstes Mal dieses Lied singen, könnt ihr dran denken, was von einem schwerwiegenden Kontext dieses Lied steht eigentlich. Und für Deborah war das damals kein Widerspruch, so zu beten, so ein Lied dem Herrn zu singen. Für sie war das wie zwei Seiten von einer Medaille. Auf der einen Seite das Gericht Gottes über die Menschen, über die Feinde, und auf der anderen Seite die Verherrlichung derer, die Gott lieben. Und jetzt sage ich nicht, dass wir hingehen sollen, unseren Feinden die Köpfe einschlagen. Bitte versteht es nicht falsch. Jesus sagt uns, wir sollen unsere Feinde lieben. Aber wir müssen es Gott zugestehen, dass er mit seinen Feinden so umgeht, wie er es will. Und dass er dafür auch nicht unsere Zustimmung oder unsere Billigung braucht. Er muss uns für sein Gerichtshandeln nicht um Erlaubnis fragen. Und wenn für uns dieses Leben auf der Erde vorbei ist und wir bei Gott sind, dann werden wir sicherlich auch eine andere Sichtweise haben, die nicht mehr durch menschliche Gedanken, nicht mehr durch menschliche Philosophie, nicht mehr durch Humanismus oder irgendeine Prägung verstellt ist. Und in der Offenbarung selbst, in Offenbarung 6, da können wir einen kleinen Blick in diese Zukunft tun. Ich würde euch bitten, das mit mir aufzuschlagen. Offenbarung 6, die Verse 9 und 10. Offenbarung 6, die Verse 9 und 10. Und als es das fünfte Siegel auftat, sah ich unten am Altar die Seelen derer, die umgebracht worden waren, um des Wortes Gottes und um ihres Zeugnisses willen. Und sie schrien mit lauter Stimme, Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, wie lange richtest du nicht und rächst nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Also hier rufen die, die sich haben umbringen lassen des Zeugnisses Jesu willen, weil sie an Gottes Wort festgehalten haben, obwohl es gerade gesellschaftlich nicht angesehen war, die rufen hier um Vergeltung. Aber wenn wir Berichte von Märtyrern lesen, also ich sage mal von der irdischen Seite ihres Märtyrertodes, von dem, wie sie hier umgebracht wurden, dann lesen wir davon, dass diese Geschwister ganz oft viel Liebe für ihre Feinde hatten. einer der ersten Märtyrer überhaupt, Stephanus, der hat bei seiner Steinigung gerufen: Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Von anderen Christen, zum Beispiel von einem, der von IS-Terroristen umgebracht wurde, da wissen wir, dass er diesem IS-Terrorist, von dem er wusste, er wird mich umbringen, noch seine Bibel geschenkt hat. Und er hat ihm gesagt: Ich weiß, du bringst mich um, aber ich schenke dir meine Bibel. Und in der Kirchengeschichte finden wir immer wieder Märtyrer, die gefasst und teilweise sogar wirklich freudig in den Tod gegangen sind, die ihren Henkern freundlich begegnet sind. Und jetzt lesen wir in der Offenbarung von diesen Märtyrern, dass sie sagen: Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, wie lange richtest du nicht und rächst nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Und ich glaube nicht, dass diese Geschwister jetzt in der Gegenwart Gottes auf einmal zu blutrünstigen und auf Rache versessenen Bestien wurden. Aber ich glaube, dass ihnen in der Gegenwart Gottes klar wurde, wie unglaublich verdorben die Sünde ist und wie unglaublich heilig Gott ist. Und dass diejenigen, die sie auf der Erde umgebracht haben oder von denen sie auf der Erde umgebracht wurden, dass die nicht nur einfach irgendeinen Menschen umgebracht haben, sondern dass sie ein Glied am Leib des Herrn Jesus getötet haben. Dass die Henker sich mit Gott persönlich angelegt haben. Und jetzt rufen die Gehängten danach, dass Gott seine Heiligkeit und seine Ehre wiederherstellt. Ich möchte euch ein Zitat vorlesen aus der Wuppertaler Studienbibel. Dort heißt es: Erst nach der Endoffenbarung, also unter wesentlich neuen Voraussetzungen und im Lichte neuer Erkenntnisse und Verständnisse, vermögen Menschen dem Richter Recht zu geben, und zwar willig und freudig, lobend und preisend, dass er alles wohlgemacht hat. Heute geht es dagegen nicht um vollen Beifall, sondern um volles Vertrauen, dass Gott und das Lamm ein gerechter Richter sein werden. Wo sind die Fragen der Menschheit und der Menschlichkeit auch besser aufgehoben als in der Ehre Gottes und des Lammes? Niemand wird sich in der Ewigkeit ungerechterweise auf der falschen Seite finden, weil wir haben einen Herrn, der die Seinen kennt. Und wir haben einen Herrn, der allein ein absolut gerechtes Urteil sprechen kann. Wir haben aber auch einen Herrn, der alles neu macht. Und das ist der zweite Punkt: Der Herr macht alles neu. Und so wie in dem ersten Abschnitt, den wir jetzt gesprochen haben, die Heiligkeit Gottes schon über die Maßen deutlich wurde, so macht uns auch der zweite Abschnitt, Offenbarung 21, 1 bis 8, macht uns deutlich, ja, wie Gottes Schöpfermacht ungebrochen ist. Auf der einen Seite, seine Heiligkeit ist und bleibt ungebrochen und seine Schöpfermacht bleibt auch ungebrochen. Er macht Himmel und Erde neu. Er erschafft ein neues Jerusalem und es kommt zu einer ganz neuen Gemeinschaft zwischen Gott und den Menschen. Und jetzt schauen wir uns diese neue Schöpfung ja kurz im Einzelnen an. Es wird einen neuen Himmel und eine neue Erde geben. Und dieser neue Himmel und die neue Erde, die können nicht mehr durch Sünde und Tod verunreinigt werden, weil Teufel und Tod und die Dämonen und alle bereits in diesem feurigen Pfuhl sind, in der Hölle. Dann kommt das neue Jerusalem. Das trägt zwar noch den Namen dieser alten Stadt, die wir heute auch kennen, aber es ist völlig neu. Das neue Jerusalem kommt von Gott herab aus dem Himmel und ist deswegen auch völlig anders als das Jerusalem, das wir heute kennen. In Jakobus 1, Vers 17, da heißt es: Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechseln. Also von Gott kommt nur was wirklich Vollkommenes. Und so vollkommen wie dieses neue Jerusalem, das können wir uns gar nicht vorstellen, wie vollkommen das sein wird. Und dann, wenn dieses neue Jerusalem herunterkommt, dann kommt es auch zu einer neuen und innigen Gemeinschaft Gottes mit seinem Volk. Können wir nachlesen, Offenbarung 21, Vers 3. Da heißt es, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Die Hütte Gottes bei den Menschen. Gott bei den Menschen, die Menschen bei Gott. Diese ungetrübte Gemeinschaft, die ist wiederhergestellt. Der Mensch muss nicht mehr aus dieser neuen Schöpfung vertrieben werden, wie es damals im Garten Eden geschehen ist. Und Gott selbst kann bei den Menschen wohnen. Es ist nicht mehr so wie damals in Jesaja, als Gott sagt, der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße. Was ist denn das für ein Haus, das ihr mir bauen könntet? Oder welches ist die Stätte, da ich ruhen sollte? Oder wie Salomo dann in 1. Könige 8, Vers 27 ausdrückt, aber sollte Gott wirklich auf Erden wohnen? Siehe, der Himmel und aller Himmel, Himmel können dich nicht fassen. Wie sollte es dann dies Haus tun, das ich gebaut habe? Aber in der Herrlichkeit, da ist genau das möglich. Gemeinschaft der Menschen mit Gott, eine völlig ungetrübte Gemeinschaft, weil einfach alles neu geworden ist. Nach all das, was unser Leben hier auf der Erde schwer macht, das wird es dort nicht mehr geben. Keine Sünde, keinen Tod, kein Leid, kein Geschrei, kein Schmerz wird mehr sein, weil das Erste ein für alle Mal vergangen ist. Das heißt dort, Gott wird abwischen alle Tränen. Das heißt nicht, dass wir dort noch mit Tränen in den Augen herumlaufen, weil uns irgendwas leid tut, weil wir Schmerzen haben, sondern es macht einfach deutlich, wie vollkommen das Heil sein wird. Gott selbst wird uns die Tränen abwischen, die wir hier auf der Erde vergossen haben. Kein Unheil wird mehr dieses Heil dort trüben können. Gott macht also alles neu und das ist diese wunderbare Botschaft von diesem Abschnitt. Und jetzt kommen wir auch noch zu dem Vers, in dem unsere Jahreslosung steht, Vers 6. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Und dieser Ausspruch, den er am Anfang sagt, es ist geschehen, das erinnert zumindest im griechischen Grundtext daran, an diesen Ausspruch Gottes nach der ersten Schöpfung, wo er gesagt hat, und er sah, dass es gut war. Und hier nach dieser Neuschöpfung, da ist ja alles, was Gott wollte, ist dann wirklich vollkommen geschehen. Das Alte ist vergangen, es ist was völlig Neues geworden. Der amerikanische Bibellehrer William MacDonald, der schreibt dazu, wie Alpha und Omega der erste und der letzte Buchstabe des griechischen Alphabetes sind, so ist Gott der Anfang und das Ende, der Schöpfer und das Ziel der Schöpfung, der eine, der den Anfang und das Ende in der Hand hält, der Ewige. Und dieser ewige Gott, der Anfang und das Ende, der stillt dann auch diesen Durst der Menschen nach Gott. Im Alten Testament, da findet man das immer wieder bezeugt, auch diesen Durst der Menschen nach Gott. Dort schreibt David zum Beispiel im Psalm 63, Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir, mein ganzer Mensch verlangt nach dir aus trockenem, dürren Land, wo kein Wasser ist. So schaue ich aus nach dir in deinem Heiligtum, wollte gerne sehen deine Macht und Herrlichkeit, denn deine Güte ist besser als Leben. Meine Lippen preisen dich. Oder im Psalm 42, da schreiben die Söhne Korachs, wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Und hier merken wir schon im Alten Testament so eine tiefe Sehnsucht nach der Nähe Gottes, ein Verlangen danach, ihm, diesem unglaublich unnahbaren Gott, doch nahe zu sein. Aber im Neuen Testament wird diese Sehnsucht ausgedrückt, zum Beispiel im Vaterunser. Das heißt ja, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und vollkommen wird diese Sehnsucht erst in der neuen Schöpfung Gottes gestillt werden. Dort wird dann auch vollkommen wahr werden, was Jesaja schon Jahrtausende vorher geweissagt hat, in Jesaja 55, sagt er: Wohlan, alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser. Und die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst. Kommt her, kauft ohne Geld umsonst Wein und Milch. Dort in der Herrlichkeit wird es keinen Mangel mehr geben. Auch keinen Mangel mehr an Gerechtigkeit. Und gerade daran leiden wir oft auf der Erde, an diesem Mangel an Gerechtigkeit, dass es oft so schreiend ungerecht zugeht auf dieser Welt. Aber dort wird es anders sein. Und Jesus hat es verheißen in Matthäus 5, Vers 6, sagt er: Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. In der neuen Schöpfung Gottes wird es vollkommen gerecht zugehen. Und diese vollkommene Gerechtigkeit, die schließt auch das Gericht an den Gottlosen mit ein. Und all das, dieses lebendige Wasser, das bekommen wir umsonst. Dieser Durst nach Gott, der wird uns umsonst gestillt werden. Wir müssen nichts dafür bezahlen. Wir können nichts dafür bezahlen. Die einzige Voraussetzung dafür ist, dass wir, wie es in Vers 7 heißt, überwinden. Da heißt es: Wer überwindet, der wird es alles ererben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Wer überwindet, das klingt dann doch irgendwie nach Arbeit. Klingt doch danach, als ob man doch irgendwas leisten müsste, um dort vor Gott stehen zu dürfen, in der Herrlichkeit sein zu dürfen. Aber Johannes selbst gibt uns in seinem ersten Johannesbrief eine Definition von diesem Überwinden. 1. Johannes 5, die Verse 4 und 5, da finden wir eine Antwort darauf, was es bedeutet, zu überwinden. 1. Johannesbrief 5, die Verse 4 und 5. Denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Der Glaube ist der Sieg, der überwunden hat. Wer ist es aber, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist? Das ist der Glaube, der überwindet, das ist der Glaube, der rettet. Und es ist nichts anderes als der Glaube, der uns rettet. Es sind keine eigenen Werke, es sind keine Anstrengungen, es ist einzig und allein der lebendige Glaube an Jesus Christus, der uns zu Überwindern und zu Erben der Herrlichkeit macht. Diejenigen, die an Jesus Christus glauben, die stehen im Buch des Lebens. Steht dein Name schon im Buch des Lebens? Amen.